Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Und wie ihr merkt, war die Sommerpause ganz kurz. Also man hat es ja gar nicht mitgekriegt, oder Sarah?
Absolut. Wir melden uns schwitzend zurück aus der sogenannten einmonatigen Sommerpause.
Jetzt, wo es richtig warm wird, sitzen wir drinnen und nehmen auf.
Absolut. Mit garem Gehirn und laut rauschenden Laptop-Kühlern.
Ja, genau. Aber das, ja, ist nicht minder demotivierend. Also es ist ja überhaupt nicht demotivierend, weil wir haben ja heute eine ganz tolle Autorin, die du uns heute vorstellst. Du hast ja in der letzten Folge auch schon angekündigt, dass das eine Autorin ist, die sich mit am meisten gewünscht wurde von unseren lieben HörerInnen. Und soweit ich das mitgekriegt habe, ist das die bekannteste, aber auch die einzige Lyrikerin der neuen Sachlichkeit in Deutschland. Und genau, das ist so das, was ich am meisten so von ihr mit im Kopf habe. Und natürlich, dass sie Lyrikerin ist. Aber ich glaube, du wirst uns da ein bisschen mehr zu erzählen können. Um wen geht es denn heute, Sarah?
Ja, liebe Marianne, ich freue mich sehr, dass ich auf die Idee gekommen bin, mal auf die Wünsche zu hören, weil ich wieder sehr begeistert war und mich wieder hat wegtragen lassen von einem endlosen Recherchestrom. Und ich glaube, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu sehr abschweife. Die Notizen sind sehr ausführlich geworden dieses Mal. Es geht in dieser Folge um Mascha Kaleko. Ich denke doch auch, dass sie, ja, aus dem Grund, den du gerade genannt hast, sicherlich einigen Hörerinnen und Hörern bekannt ist. Neue Sachlichkeit, das ist soweit richtig, ganz genau. Dazu kann man ihre Lyrik zuordnen, dazu später ein bisschen mehr. Ich habe in der Biografie eben auch gelesen, das wurde auch hervorgehoben, dass sie da die einzige Vertreterin ist. Dem muss ich widersprechen, aber dazu später auch gerne noch mehr. Ich würde nämlich unserem gewohnten und bewährten Vorgehen folgen, dass ich wieder erstmal etwas über ihr Leben erzähle, zu ihrer Biografie. Und danach quatschen wir einfach gerne mal über ein paar Gedichte, über das Werk an sich, was uns dazu noch so einfällt, was wir daran mögen oder vielleicht auch nicht so mögen. Und genau, es ist dieses Mal, wie gesagt, bei mir echt ausgeartet. Ich habe die Biografie gelesen von Jutta Rosenkranz und das hat mich wirklich sehr begeistert. Also kann ich sehr empfehlen, wer da tiefer einsteigen will. Die Biografie ist wirklich auch sehr gut geschrieben, sehr spannend geschrieben und gut gegliedert. Und Mascha Kaleko hatte einfach ein wahnsinnig bewegtes und bewegendes Leben, über das sich gar nicht genug sagen lässt eigentlich. Aber ich habe mal versucht, so hier die wichtigsten Eckdaten rauszupicken, dass wir so einen kleinen Eindruck bekommen, wo hat sie gewirkt, wo hat sie gelebt, was war alles so los, weil natürlich, Leben und Werk schwer zu trennen. Natürlich gibt es hier immer Einflüsse und es ist tatsächlich, wie gesagt, viel zu erzählen zu ihrem Leben. Ich lege einfach mal los und wenn es Diskussionswünsche deiner Seite gibt, Marianne, dann spring einfach mit rein. Es gibt tatsächlich sehr viele spannende Punkte, wie gesagt, aber genau, ich lege einfach mal los. Mascha Kaleko wurde am 7. Juni 1907 in einer kleinen Stadt in Polen geboren, also heutiges Polen. Damals nannte sich die Region Galizien und gehörte zu Österreich-Ungarn. Das heißt, die Amtssprachen in ihrer Geburtsstadt waren Polnisch und Deutsch. Deshalb, genau, für die, die Mascha Kaleko schon ein bisschen kennen, sie schreibt auf Deutsch. Deutsch ist dann wirklich auch die Originalsprache. Es sind keine Übersetzungen, die hier vorliegen. Und das, obwohl sie im heutigen Polen geboren ist. Also das ist eigentlich auch schon ganz spannend. Ihr Geburtsname als Kind ist Golda Malka Aufen. Also auch hier ein ganz anderer Name. Gut für jedes Quiz, wer da mal ein bisschen punkten will. Golda Malka Aufen ist Mascha Kalekos Geburtsname. Kaleko kommt später dazu. Das ist der Nachname ihres ersten Ehemannes. Und Mascha könnte ich mir vorstellen, dass sich das in der Familie schon so durchgesetzt hat, weil ihr Vater russischer Abstammung ist. Mascha klingt ja doch dann auch eher russisch, ne? Kennt man so ein bisschen aus diesem Sprachraum. Sie kommt als Kind einer jüdischen Familie zur Welt. Der Vater heißt Fischel Engel und die Mutter heißt Chaya Aufen. Und Mascha kommt sozusagen ja als uneheliches Kind zur Welt. Also die Eltern sind nach jüdischem Glauben schon verbunden, aber eben nicht staatlich. Die standesamtliche Hochzeit, die dann eben auch anerkannt ist als staatliche Vermählung, die erfolgt erst, als Mascha bereits 15 Jahre alt ist. Fand ich auch ganz spannend. Sie hat mehrere Geschwister, zwei Schwestern. Lea ist die ältere Schwester. Rahel ist die jüngere Schwester und ein Bruder kommt später dann auch noch dazu. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs kommt es zu ersten Übergriffen auf Jüdinnen und Juden und deshalb emigriert die Familie. Sie flüchten nach Deutschland, zuerst nach Frankfurt und später auch nach Marburg. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs befinden wir uns jetzt. Nach dem Ersten Weltkrieg geht es dann weiter für die Familie nach Berlin. Und das fand ich ganz spannend in der Biografie. Da werden auch sehr viele Briefe zitiert oder auch mal die eine oder andere Passage aus ihrem Tagebuch. Und Mascha nennt die Zeit zwischen den Kriegen sozusagen. Es gibt für sie keine Nachkriegszeit oder sowas in die Richtung, sondern sie sagt dazu Vorkriegszeit. Also die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg empfindet sie relativ schnell als Vorkriegszeit zum Zweiten Weltkrieg. Fand ich tatsächlich auch ganz bemerkenswert. Also wir haben es hier mit einer Biografie zu tun, die ja einfach sehr viel gelitten hat, sehr viel mitgemacht hat, ne? Also beide Weltkriege mitbekommen hat. Beruflich fängt sie eine Bürolehre an in Berlin und schreibt sich auch ein als Gasthörerin an der Uni in Berlin. Und ja, der nächste große Punkt in ihrem Leben ist 1928 die Hochzeit mit dem Journalist Saul Aaron Kaleko. 1929, das ist das Jahr, was für sie bemerkenswert ist, was ihre Texte und Veröffentlichung angeht. Da kann sie dann erste Veröffentlichungen vorweisen. Und zwar sind das Gedichte in Zeitungen. Auch das haben wir ja schon öfter gehabt bei unseren Autorinnen, dass in Zeitungen die ersten Publikationen stattfinden. Das war bei Mascha auch so. Ja, 1933, historisches Jahr, wissen wir alle Bescheid, was da so los war. Und für Mascha ist das persönlich und auch für ihr Werk ein wichtiges Jahr. Sie veröffentlicht ihr erstes Buch, und zwar das Lyrische Stenogrammheft, eine Gedichtsammlung, die im Rowohlt Verlag erscheint. Im Jahr drauf gibt es dann direkt das nächste Buch von ihr, also eine sehr kreative Schaffensperiode. Sie ist hier sehr fleißig und produziert sehr viel Lyrik. 1934 erscheint das kleine Lesebuch für Große, ebenfalls im Rowohlt Verlag. Und sie fängt auch im selben Jahr eine Sekretärin-Tätigkeit an für die jüdische Gemeinde in Berlin, arbeitet dort als Sekretärin. 1935, mitten in ihrer Hochphase, in ihrer Hochschaffensphase, sie ist schon sehr bekannt, ihre Bücher werden sehr, sehr gut verkauft, von Anfang an sind sehr beliebt, erfolgt dann das Berufsverbot für Mascha. 1935, ne? Wir wissen, was los war. Und auch hier wieder privat und aber auch für ihr Schaffen ein bedeutendes Jahr, denn sie trifft in diesem Jahr 1935 ihren späteren zweiten Mann Chemio Wiener Wehr, ein jüdischer Komponist und Dirigent, auch ein sehr kreativer Kopf wie Mascha. Und was sie alles so über ihn schreibt, hat mich teilweise auch sehr amüsiert, weil man einfach merkt, er ist durch und durch so eine sehr unpatente, praktisch nicht sehr gut veranlagte Künstlerperson. Chemio Wiener Wehr wird Maschas große Liebe. Sie bleibt allerdings noch mit ihrem Ehemann zusammen. Also sie fährt dann hier eine Zeit lang zweigleisig und ja, leidet tatsächlich sehr. Sie bekommt mit Chemio ein Kind, was dann in dieser Dreiecksbeziehung die erste Zeit verbringt. Und ihr aktueller Mann weiß auch, dass das Kind nicht von ihm ist. Und ja, es kommt, wie es kommen muss. 1937 erfolgt dann die Scheidung von Saul, erstmal religiös nach jüdischem Brauch und gesetzlich dann ein Jahr später. Und 1938, ebenfalls ein Jahr später nach der Scheidung, heiratet sie dann direkt. Chemio zieht mit ihm zusammen und dann wohnen die beiden mit ihrem Kind zusammen in Berlin weiterhin. Der Sohn heißt Eviatar, ein, finde ich, sehr schöner jüdischer Name. Am Anfang noch Aviatar, später Eviatar, das war mir nicht so ganz klar, aber vielleicht ist das auch ja gleichbedeutend, nur so am Rande. Später, nach der Emigration nach Amerika, nennt er sich dann ganz schlicht Steven und tritt dann einfach weiterhin als Steven auf. Fand ich jetzt ein bisschen schade, aber okay. Im September 1938 erfolgt dann, wie gesagt, die Emigration nach Amerika. Die Familie wandert hier aus. Es ist einfach nicht mehr zumutbar, nicht mehr auszuhalten in Deutschland. Die Auswanderung erfolgt über Hamburg, über Paris, wo die Familie eine Zeit lang hier und da haust und wohnt, bei Freunden in Hotels. Und genau, es dauert eine Weile, bis sie dann tatsächlich in New York ankommen. Ganz beeindruckend fand ich hier auch, dass ja natürlich nur sehr wenig Sachen mitgenommen werden beim Auswandern. Und die wichtigen, bedeutsamen, persönlichen und auch sehr wertvollen Sachen werden von Mascha hier verpackt, verschnürt und nachgeschickt. Mit der Folge, dass die Sachen erkennbar mutwillig zerstört in Amerika ankommen oder eben verschwunden sind. So Pech gehabt, ja. Die erste Zeit in New York ist für Mascha sehr schwer. Klar, sie befindet sich jetzt in einem Land mit fremder Sprache. Ist natürlich für sie als Schriftstellerin wirklich was, was natürlich riesigen Einfluss auf ihr Schreiben hat. Sie war, wie gesagt, in Deutschland sehr, sehr, sehr erfolgreich und auch nach dem Berufsverbot gab es immer wieder Leute, die ihr noch Briefe geschrieben haben, die gesagt haben, sie haben ihre Bücher handschriftlich abgeschrieben oder abgetippt und weiter unter der Hand verteilt, nachdem sie nicht mehr zu bekommen waren und so weiter. Also sie hatte wirklich einen Riesenerfolg und dann kommt eben der große Einbruch mit der erzwungenermaßen Immigration, mit der Flucht, mit der Vertreibung und Mascha hat so ein bisschen das Gefühl, sie muss wieder bei Null anfangen. Es war für sie eine sehr schwierige Zeit und von Anfang an hat sie auch sehr starkes Heimweh nach Berlin gehabt. Nichtsdestotrotz erwerben beide 1944 die amerikanische Staatsbürgerschaft, die Mascha auch bis zu ihrem Tode tatsächlich innehat. Später wohnen die beiden dann die längste Zeit in Greenwich Village, das heißt, sie siedeln in den USA nochmal um. Weniger Schreibarbeit für Mascha, sie kann nicht so richtig produktiv sein, bringt ihre Texte nicht so richtig zur Publikation, wie man sich vorstellen kann. Sie arbeitet aber dafür umso mehr für ihren Mann, für Chemio. Sie managt nämlich seinen Chor, also von Anfang an gründet und dirigiert Chemio verschiedene wichtige jüdische Chöre. Er macht jüdische Synagogalmusik, also sowas wie für die Christen Kirchenmusik. Er stellt hier Partituren, komponiert und wie gesagt dirigiert und stellt Chöre zusammen, also ist ja auch sehr aktiv. Und in der Zeit in New York arbeitet Mascha sehr viel für das Management ihres Mannes. 1945 erscheint dann tatsächlich ihr drittes Buch Verse für Zeitgenossen im Schönhof Verlag Massachusetts. Also ja, natürlich zu der Zeit gibt es in Amerika auch eine größere Gemeinschaft oder natürlich verschiedene Gemeinschaften verstreut von Immigranten. Und da ist Mascha tatsächlich auch sehr bemüht, sich zu verbinden, neue Kontakte zu knüpfen. Und so gelingt es ihr dann auch, ein weiteres Buch auf Deutsch zu veröffentlichen in einem Verlag in Massachusetts. Ein weiterer sehr spannender Einschnitt, der mich in der Biografie von Jutta Rosenkranz besonders bewegt hat auch, ist Maschas erster Besuch nach der Auswanderung wieder zurück in Deutschland. Hamburg, München, Berlin, Stuttgart, es hat verschiedene Punkte für sie, wo sie arbeitet, wo sie auf jeden Fall sich wieder zeigen will, wieder ihre Verkäufe auch ankurbeln will. Also sie war hier schon immer sehr geschäftstüchtig, das hat mich auch sehr beeindruckt. Und natürlich ist das für sie ein riesiger Schritt nach Kriegsende, nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Verstrichen jetzt hier doch 10 Jahre, bis sie sich auch wagt und bis sie wirklich ihre Ablehnung da überwinden kann, als Jüdin zurück nach Deutschland zu kehren. Ich glaube, da muss man gar nicht so viel sagen. Man kann sich, glaube ich, ganz gut da in ihre Gefühlswelt reindenken. Also sie ist am Anfang noch sehr erschrocken von dem Zustand des Nachkriegsdeutschlands. Bekannte Plätze, bekannte Orte, auch in Berlin, sind weggebombt, man sieht viele Uniformen oder sie erschrickt bei lauten Geräuschen oder ja sieht Uniformen, Uniformierte, wo eigentlich keine zu sehen sind. Also sie ist natürlich sehr, sehr belastet, ihr Besuch und der Aufenthalt, der im Ende ein knappes Jahr dauert tatsächlich, ihr erster Aufenthalt in Deutschland. Und darüber schreibt sie auch sehr viel. Es sind sehr viele Gedichte entstanden, die diese erste Reise zurück nach Deutschland zum Gegenstand haben. Und ich möchte hier mal ein Kurzzitat vorlesen aus dem Gedicht Wiedersehen mit Berlin. Berlin im März. Die erste Deutschlandreise, seit man vor 1000 Jahren mich verbannt. Ich sehe die Stadt auf eine neue Weise, so mit dem Fremdenführer in der Hand. Der Himmel blaut, die Föhren rauschen leise. In Steglitz sprach mich gestern eine Meise im Schlosspark an. Die hatte mich erkannt. Also hier auch eine kleine Anspielung. Sie freut sich natürlich, wenn sie wiedererkannt wird. Dort nicht nur von den Meisen, sondern auch von ihren Fans natürlich.
Da kommt auf jeden Fall schon so diese Melodramatik durch, die ich ganz stark bei ihren Werken auch empfunden habe. Und wie sie von diesem ganz extrem großen, ne, 1000 Jahre ist es her, auf diese ganz kleine, auf diesen einzelnen kleinen Moment geht mit dem Vogel. Das ist auch immer wieder ihren Gedichten, finde ich, anzumerken. Aber da kommen wir ja wahrscheinlich später auch nochmal dazu.
Ja, absolut. Das sieht man ja gleich. Das sind so typische Merkmale ihrer Lyrik. Da hast du total recht. Das geht mir genauso. Das ist das, was ich auch sehr mag. Und genau, dieser Schritt auch vom Großen zum Kleinen und dieser Sprung. Und ja, natürlich gibt's auch drastischere Gedichte, aber das mit der Meise fand ich jetzt hier tatsächlich ganz, ganz nett. Und genau, dachte ich eben auch, das ist so was, was ihrer für mich auch typischen Lyrik entspricht. Genau.
Es ist auch so absolut bildlich, ne? Also man hat sofort ein Bild im Kopf auch wieder. Und das macht es, glaube ich, so greifbar gleich direkt. Auch, sage ich mal, für jemanden, der jetzt, sage ich, nicht jeden Tag sich mit Lyrik befasst.
Ja, absolut. Genau. Und von ihrem persönlich gefärbten Eindruck, von ihrem Gedicht nochmal zurück zu den Zahlen. Das hat mich an dieser Stelle auch stark beeindruckt in der Biografie. Jutta Rosenkranz schreibt hier, ich zitiere mal den kompletten Satz. Mitte der 20er Jahre lebten etwa 170.000 Juden in der Stadt. Am Ende des nationalsozialistischen Terrors waren es noch rund 8.000. Also das hier mal als Vergleich, ne? Also in den 20er Jahren das pulsierende Berlin, die Künstlerszene, in der Mascha so aktiv war im romanischen Café und wo man sich einfach austoben konnte, ne? 20er Jahre, tolle pulsierende Zeit. Und natürlich haben in Berlin auch die Jüdinnen und Juden zum Leben beigetragen, ne? In der Kultur, in der Kunst, in der Wissenschaft. Und von diesen 170.000 Juden, die eben auch Bestandteil des Berliner Lebens waren, blieben nach dem Krieg eben noch rund 8.000 übrig. Und das ist eben auch was Mascha dort bei ihrem ersten Aufenthalt schmerzhaft bemerkt. Was auch spannend ist, in ihrer Zeit in Berlin kommt es zu einem Wiederfinden ihrer älteren Schwester Lea, von der zu Kriegszeiten niemand etwas gehört hat. Sie galt als verschollen, niemand wusste, wo sie hin ist. Und das wird in der Biografie auch nur angedeutet, weil das tatsächlich nicht so richtig überliefert worden ist, was mit ihr geschehen ist. Es werden nur Andeutungen gemacht, dass es wohl sehr schrecklich war, dass sie im Krieg sehr viel durchmachen musste. Und sie bekommt mit durch die Presse, dass Mascha in Berlin ist und Lea befindet sich zu der Zeit eben auch in Berlin und telefoniert die Hotels ab und die Veranstalter. Und das führt tatsächlich dazu, dass die Schwestern sich nach Jahrzehnten in Berlin wieder treffen. Das fand ich tatsächlich auch ganz rührend und da eben sehr viel Zeit miteinander verbringen und ja, wie ein neues Leben zusammen beginnen. Und es wurde auch angedeutet, dass sie sich früher eigentlich gar nicht so gut verstanden haben als Schwestern, aber ist natürlich klar, das ist ja nochmal eine ganz andere Situation. Und zu der Zeit sind die beiden eine Zeit lang eben wirklich unzertrennlich und schlendern hier durch ihr Berlin. Und das fand ich auch eine ganz bemerkenswerte Episode tatsächlich hier in Berlin. Ebenfalls auffällig ist, dass Mascha Kaleko trotz ihres Ruhms zu Lebzeiten und ihrer riesigen hohen Verkaufszahlen, also es wurde hier tatsächlich, wurden Zahlen auch angeführt, sie kam bei den Verkaufszahlen im Bereich Lyrik wirklich direkt, was die Auflagenstärke und die Verkäufe angeht, direkt nach Goethe. Die Verkäufe waren Goethe und danach Mascha Kaleko, also wirklich okay, Wahnsinn. Krass. Trotz dieses Riesenerfolgs hat sie keine Preise zu Lebzeiten erhalten, keinen einzigen. Einmal war sie im Gespräch und sollte einen Preis verliehen bekommen, einen dotierten Preis auch. Und zwar war das 1959 der Fontane-Preis der Akademie der Künste in Berlin. Allerdings hat Mascha diesen Preis abgelehnt. Grund dafür war, dass der Direktor der Sektion für Dichtung, der auch mit in der Jury saß, früher ein SS-Mitglied war. Also das war tatsächlich auch bekannt, das wurde nicht verschleiert oder so. Und er saß dort in der Jury. Und das war für Mascha verständlicherweise Grund genug zu sagen, nein, das kann sie nicht mit sich vereinbaren, diesen Preis anzunehmen. Und da gibt es in der Biografie tatsächlich auch einen Abschnitt, wo das Gespräch wiedergegeben wird. Also die Herren der Jury besuchen Mascha dann im Hotel und beknien sie doch und diskutieren mit ihr, dass sie doch den Preis annehmen soll. Und sie hat das tatsächlich relativ wortwörtlich hinterher aufgeschrieben. Also man kann dieses Gespräch auch nachlesen, wie die Herren da versuchen, sie noch zu überzeugen, was ich auch ganz spannend war. Aber Mascha lehnt den Preis ab. Weitere werden zu ihren Lebzeiten nicht folgen. Also wirklich ganz schön erschreckend.
Denkst du, dass das der Grund dafür war, dass keine weiteren folgten, dieser Ablehnung? Oder glaubst du, das hängt nicht damit zusammen?
Teils, teils könnte ich mir vorstellen. Also es ist schon sehr merkwürdig, dass sie, obwohl sie in den 20er Jahren so viel Erfolg hatte, dass es da noch nichts gab tatsächlich. Mhm. Das hat mich schon sehr gewundert. Es gibt ja kleine, große, mittlere Preise. Es gibt ja endlos viele Literaturpreise eigentlich, ne, für den deutschsprachigen Raum. So nichts davon war bei ihr. Und ich weiß nicht, ich glaube, es spricht eigentlich eher für sie und für ihre Charakterstärke, dass sie den Preis abgelehnt hat. Ich weiß allerdings nicht, wie es zu der Zeit in anderen Gremien aussah. Vielleicht gab es da auch noch die ein oder andere Nazi-Leiche und die Herren haben es dann gar nicht mehr versucht.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen, ja, das kann schon auch damit zusammenhängen. Aber ja, also nach ihrem Tod wurden dann diverse Plätze und Straßen und so weiter in Deutschland nach ihr benannt. Aber Ehrungen in Form von Preisen oder dotierte Preise sogar gibt es tatsächlich nichts. Also es ist schon ganz schön erschreckend so, ja. Im selben Jahr 1959 übersiedelt die Familie dann nach Jerusalem. Maschas Eltern wohnen auch seit längerem schon da in Tel Aviv. Die Familie übersiedelt aber, wie gesagt, nach Jerusalem, ungefähr 50 Kilometer entfernt. Und ja, das ist für Mascha auch nochmal eine Zäsur. Sie spricht kein Hebräisch, also hier sprachliche Hürde, die sicherlich auch nicht so gut zu meistern war wie das Englisch, das sie sich dann doch relativ schnell beigebracht hat und dann auch immer korrespondiert hat mit ihrem Sohn, der relativ bald dann in London gelebt und gearbeitet hat, auf Englisch und so weiter. Aber hier ist jetzt die Hürde doch ein bisschen höher noch mit dem Hebräisch. Und das macht ihr tatsächlich auch bis zu ihrem Tod dann zu schaffen, dass sie dort eben nicht so richtig anknüpfen kann. Also sie war ja eine sehr kontaktfreudige Person, viele Freunde. Sie war viel unterwegs in Gruppen. Der Austausch war ihr ein Leben lang immer wichtig. Sie hat sehr viele Briefe geschrieben. Es gab immer Korrespondenzen mit Freundinnen und Freunden in überall auf der Welt eigentlich. Aber dort war sie dann doch eher für sich so ein bisschen isoliert. Mit Chemio natürlich, die zwei unzertrennlich. Das Ehepaar, das Liebespaar ist schlechthin sehr, sehr eng verbunden, die zwei. Aber genau, mit dem Hebräisch war tatsächlich ein Problem für sie. Und fand ich auch ganz interessant, dass sie dort mehr oder weniger auch gezwungen war, lästige Haushaltstätigkeiten zu machen. Früher Berlin, New York, mein Gott, dann geht man eben essen. Das war dort in Jerusalem nicht so möglich. Das heißt, sie war dann auch verpflichtet zu kochen, sich auch um Chemio zu kümmern, der öfter tatsächlich erkrankt war. Klima war nicht so wahnsinnig toll für die beiden dort. Also da hatte sie dann doch auch mit einigen Sachen auch zu kämpfen in Jerusalem, die nicht so angenehm für sie waren. 1963, das fand ich auch ganz spannend, nochmal so als Eckpunkt, kommt es einmal mehr zum Streit mit dem Rowohlt Verlag. Also da war tatsächlich doch nicht alles so eitel Sonnenschein, wie man vielleicht denkt. Also es wurden viele Bücher verkauft, aber hier wurde eben auch vom Verlag geguckt, dass möglichst viel davon abgeschöpft wurde. Und Mascha hat von Anfang an bei den Vertragsverhandlungen gewollt, dass sie auch Tantiemen bekommt oder Mitspracherecht hat, wenn ihre Texte im Rundfunk vertont werden. Das hat sie nicht so richtig durchgedrückt bekommen tatsächlich, hat dann auch ein Stück weit nachgegeben. Und da kam es dann mehrfach an diesem Punkt wirklich zu Streitigkeiten. Und 1963 lässt sie sich vom Rowohlt Verlag die Rechte für ihre Bücher zurückgeben. Sie war auch oft enttäuscht, dass keine neuen Auflagen nach dem Vergriffensein gedruckt worden sind, weil sie überzeugt war, sie hätte noch viel, viel mehr Bücher verkaufen können. Sie war auf die Verkäufe angewiesen, das war ihr Unterhalt auch. Und der Rowohlt Verlag hat sich da eben öfter mal quergestellt und meinte dann eben, ja, die Nachfrage wäre nicht mehr hoch genug. Es gab eben lange Zeit keine Bücher mehr von ihr zu kaufen. Und genau, wie gesagt, mit den Rechten und Rundfunk, Tantiemen und so weiter, gab es hier doch einige Streitigkeiten und sie hat sich nicht genug gewertschätzt gefühlt und hat sich dann dazu entschieden, die Rechte für ihre Bücher zurückzufordern in dem Jahr 1963. Die letzten drei Punkte, die jetzt hier noch auf meiner Liste stehen, sind sehr traurige Punkte. 1968 stirbt der Sohn Steven überraschend. Da habe ich auch nach Luft geschnappt beim Lesen des Buches, die Jutta Rosenkranz, das hier auch ganz unvermittelt auf einmal gesagt. Der war jetzt nicht lange Zeit krank, er ist ins Krankenhaus gekommen und kurze Zeit später verstorben. Mit der Bauchspeicheldrüse war da was. Und die Familie war wirklich so eng verbunden und das war ein schwerer Schlag für Mascha und ihren Mann auf jeden Fall. Das kam sehr überraschend. Steven hat in der Theaterszene gearbeitet, war hier auch sehr erfolgreich, viele Preise bekommen in New York, in London. Und mit 31 Jahren, der überraschende Tod, hat die beiden stark getroffen. Mascha versucht weiter zu schreiben und im selben Jahr erscheint dann auch ihr Buch, das himmelgraue Poesiealbum der Mascha Kaleko. Der Titel lässt schon so ein bisschen drauf schließen, ne? Himmelgrau. Du hast es angesprochen, Melancholie in ihrem Ton, in ihrer Lyrik, in ihren Gedichten. ist seit diesem Jahr eigentlich vordergründig, das kann man so sagen. Dieses leichte, spöttische geht tatsächlich immer mehr verloren. Ihr Mann wird kurz darauf auch krank, der Zustand wird immer schlechter. Er hat auch sein Leben mit seinem Herz und mit Asthmaanfällen zu kämpfen gehabt. Und 1973 stirbt dann auch Chemio und ja, Marsha muss wirklich kämpfen, dass sie nicht zerbricht an dem Tod seelisch. Hat stark zu tun mit Depressionen, sich aufzuraffen. Sie hat hier einen sehr großen Freundeskreis von Freundinnen und Freunden und ja, auch sehr viele Leute um sie rum, die sie hier unterstützen und versuchen zu ermutigen. Und sie macht auch weiterhin noch Lesereisen, auch nach Europa, nach Berlin und so weiter. Und ja, versucht hier weiter voranzukommen. Ihr Gesundheitszustand, nicht nur seelisch, wird allerdings dann auch immer schlechter. Es wird dann bei ihr Magenkrebs diagnostiziert. Sie hatte auch lebenlang immer so mit ihrer Galle zu kämpfen. Und dem Magenkrebs erliegt sie dann tatsächlich in Zürich, in der Schweiz. Dort ist sie 74, 75 noch. Und im Jahr 1975 stirbt sie dort in einer Privatklinik, betreut von Freundinnen und Freunden. Und erliegt hier ihrem Krebsleiden 1975. Und zu ihrer sehr bewegten Biografie, ständig unterwegs, überall zu Hause und auch doch nicht, habe ich auch ein Zitat gefunden, was das eigentlich super gut zusammenfasst. Und zwar ist das auch aus einem Gedicht. Der Vers lautet: Zur Heimat erkor ich mir die Liebe. Also die Liebe zur Familie, zu Freundinnen, zu ihrer Lyrik. Das war ihre Heimat. Und das fand ich sehr schön, so als Heimatgefühl zu sagen, die Liebe, das war ihre Heimat. Fand ich sehr schön, ja.
Ich glaube, wenn man so viel unterwegs ist, vor allem auch ungewollt, weil man unter anderem auch auf der Flucht ist, dann ist es auch wichtig, dass man sich so eine ganz eigene Heimat schafft, die nicht örtlich ist, sondern in einem wohnt irgendwie.
So viel erstmal zum Leben von Marsha Kaleko. Da war für mich tatsächlich jetzt alles neu. Ich habe vorher schon Gedichte von ihr gelesen, aber mich mit ihrem Leben tatsächlich noch nie so richtig beschäftigt. Und das hat mich hier wirklich sehr beeindruckt. Also auch, wie ihr Charakter beschaffen war, was man alles über ihre Persönlichkeit lernen kann in der Biografie von Jutta Rosenkranz, eben anhand der Briefe. Sie war eine Person, die ständig in Korrespondenzen mit allen stand, aber auch in dem, was andere über sie gesagt haben. Also wirklich richtig, richtig spannend, kann ich nur allen ans Herz legen. Liest sich sehr, sehr gut, die Biografie. Und ich würde sagen, ja, wir können gerne mal jetzt noch mal ein bisschen mehr in die Texte einsteigen.
Ja, also die sich hier von uns ausführlich die Marsha Kaleko gewünscht haben, sind, glaube ich, jetzt schon sehr, sehr gut versorgt mit Informationen. Vielen Dank für diese sehr detaillierte Biografie. Also ich muss auch zugeben, ich war auch noch nicht so tief in ihr Leben eingestiegen, wie du das jetzt geschildert hast. Gerade was bei mir jetzt wirklich die ganze Zeit so hängen geblieben ist, obwohl du das ganz am Anfang gesagt hast, ist die Sache mit dieser Vorkriegszeit, dass sie das so tituliert hat. Das finde ich wirklich spannend, weil es gab ja diesen Aufschwung oder diese 20er Jahre, wo nochmal alle, ne, die goldenen 20er, wo nochmal alles, sage ich mal, aufgelebt ist, wo nochmal das Leben wirklich ausgekostet wurde, künstlerisch, genussvoll auf allen Ebenen. Und was ihr da widerfahren sein muss, dass sie das schon so gespürt und gewittert hat, dass da noch was kommt. Das fand ich wirklich bemerkenswert und spannend. Hast du in der Biografie noch was gefunden, was das beschreibt, woran sie das festgemacht hat? Oder waren das wirklich nur komplett ihre eigenen Umstände, wie mit ihr umgegangen worden ist als Jüdin?
Ich glaube tatsächlich Zweiteres. Also ich glaube, wenn man das in der Schule lernt und in den Geschichtsbüchern, ist das einfach was komplett anderes, ne? Ich glaube, dieses Gefühl, sie war ja auch wirklich eine sehr empfindsame Person, dieses Gefühl, dem konnte man sich wahrscheinlich nicht entziehen. Und ich glaube, es gab einfach nur eine sehr kurze Zeit, wo eben dieses unbeschwerte Berliner Leben, Nachtleben, die Kunstszene, wo man das so mitbekommen hat. Also gerade als Jüdin ist es doch so, dass sie, glaube ich, durchgehend wirklich einfach immer mit, ja, sei es jetzt nur mit Diskriminierung, im schlimmsten Fall mit Verfolgung, Vertreibung zu tun hatte. Und sie war ja auch wirklich kaum an einem Platz, sie ist ja auch innerhalb der Städte immer so viel umgezogen und eben dieses Heimatlose, das, ja, ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle, was das auch angeht, ne? Und vielleicht ist das auch ein Begriff, der für sie rückblickend entstanden ist. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber fand ich nochmal sehr eindrucksvoll, ne? Für sie eben als Jüdin. Sie war ja auch wirklich aktiv in der jüdischen Gemeinschaft, hat dort gearbeitet, hat sich in jüdischen Gemeinschaften bewegt, in jüdisch geprägten Kulturkreisen. Also das ist, glaube ich, schon nochmal wie so ein zweites Leben, ne? Und Unbeschwertheit gab es da wahrscheinlich kaum, ne? Das ist jetzt so mein Eindruck und meine Vorstellung so davon, ja.
Ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil das ist genau das, was gerne vergessen wird oder was dann so in der Geschichte oder wie du gesagt hast, im Geschichtsunterricht immer so eine Abgrenzung findet, die es ja eigentlich nicht gab. Dass diese Rassen- und Judenfeindlichkeit ja trotzdem immer mitschwang, auch zwischen den Kriegen, ist, da gab es ja keinen Cut irgendwo, wirklich, ne? Mhm. Das wird nie thematisiert. Es klingt immer so, als wenn das ging alles so 1933, plötzlich war das da, ne? Das muss ja irgendwo herkommen, das hat sich alles aufgebaut. Aber wir sind natürlich kein Geschichtspodcast, aber genau deswegen macht es ja Spaß, in solche Literatur einzutauchen, weil die einen da auch hinführt und man anfängt, über genau solche Gegebenheiten nachzudenken. Und ich bin jetzt natürlich gespannt auf unsere Diskussion über ihr Werk, oder was heißt Diskussion, unser Gespräch, je nachdem, ob es eine Diskussion wird, wir werden sehen. Welches war denn für dich, sage ich mal, das, was am meisten hervorstach? Wie gesagt, ich habe mich mit... Was heißt, wie gesagt, wir haben natürlich vorher schon mal gesprochen, deswegen sage ich jetzt, wie gesagt. Habe ich natürlich jetzt noch gar nicht gesagt. Ihr hört das jetzt zum ersten Mal. Ich habe mich mit den Liebesgedichten von ihr auseinandergesetzt. Das heißt, Liebesgedichte ist im DTV-Verlag erschienen. Und welches ist dann bei dir das, was dich am meisten beeindruckt oder ja, was bei dir am meisten in Erinnerung geblieben ist?
Also ich muss sagen, mir gefällt am ehesten ihr frühes Werk. Mhm. Weil ich einfach, wie du das vorhin schon angesprochen hast, diese Mischung aus Witz und Satire, die aber nicht bissig daherkommt, sondern immer irgendwie keck und klug, in Kombination mit so einem Schuss Melancholie oder auch mal einer erschreckenden Tatsache, mit einem erschreckenden Erlebnis oder einer Beobachtung aus dem Großstadtchaos oder so. Diese Kombination hat es mir tatsächlich am meisten angetan. Also ich bin ja ein großer Fan von Großstadtgedichten generell. Also im Studium habe ich mich sehr mit den Großstadtgedichten von Brecht beschäftigt. Und auch generell ist das einfach ein Thema, ein Topos, den finde ich total spannend, was man da draus machen kann. Weil einfach hier die Impressionen, die sind oft ganz roh und grob. Und das schafft sie einfach auch in so eine schöne Form zu packen, die eben nicht brutal daherkommt, sondern immer überraschend und mit einer Leichtigkeit. Also diese Mischung finde ich einfach total großartig. Und in ihren späteren Sachen ist dann eben diese Melancholie doch stärker vorhanden. Man kann sagen, Schwerpunkt liegt dann eher da drauf. Da sind die Gedichte dann natürlich auch wirklich wunderschön zu lesen, auf jeden Fall auch. Aber so dieser Zwiespalt, dieses Hin und Her, diese Leichtigkeit, dieser Sprung zwischen diesen beiden Tonlagen geht mir hier ein bisschen verloren. Und ich finde, sie ist ja auch bekannt für ihre Reime. Die finde ich auch wahnsinnig herausragend, weil ihre Sprache ist ja doch oft sehr einfach. Aber die Reime sind, also was heißt aber? Dazu kommt, dass die Reime originell sind. Also man hat es ja leider oft bei Gedichten, wo man dann so ein bisschen die Nase rümpft, dass man einfach denkt, okay, dieses Wort wurde jetzt einfach gewählt, weil ein Reim kommen muss, ne? Reim dich oder ich fress dich oder sowas, gibt es ja so einen Spruch. Das ist bei ihr nie. Also es ist immer sehr originell und es wirkt so, als könnte jetzt kein anderes Wort kommen, als müsste das so sein und es reimt sich einfach zufällig. Und das ist einfach was ich super toll finde und sehr gekonnt. Und ja, ist auf jeden Fall eine große Kunst. Also vielleicht noch zum Stil. Du hast es schon gesagt, neue Sachlichkeit. Ja, was heißt das? Muss ja nicht jeder kennen. Das ist so in der Tradition auch von Erich Kästner, würde ich jetzt sagen. Der ist so bei uns der bekannteste Vertreter, neue Sachlichkeit. Brecht kann man dem auch noch teilweise zuordnen. Was bedeutet das denn genau? Da habe ich eine Definition von ihr selbst gefunden, die ich finde, das sehr gut zusammenpasst. Und zwar sagt sie da, ihre Gedichte, ihre Lyrik ist, Zitat, den satirischen Bänkelsängern näher als dem pompösen Ideal klassischer Formkunst. Also genau, klassische Formkunst wäre jetzt zum Beispiel Rainer Maria Rilke oder sowas, ne? Und als ich das gelesen habe, sie nimmt hier wirklich auch Bezug auf Rilke als Gegenpart sozusagen, da musste ich nämlich direkt an Lilli Grün denken, weil ich hatte das, glaube ich, auch als Vergleich genommen, um zu beschreiben, wie Lilli Grüns Ton ist, dass es eben kein Rilke ist, sondern sozusagen das Gegenteil. Man kann es verstehen und es ist nicht spülstig manieriert, sondern es ist eine verständliche Sprache und kurze, knappe Verse. Genau, und da sind wir jetzt nämlich auch schon bei der Sache, die du anfangs erwähnt hast. Lilli Grün ist auf jeden Fall auch als Vertreterin der neuen Sachlichkeit hier zu sehen. Ich vermute, dass Jutta Rosenkranz die Lilli nicht so kannte. Sie hatte ja zu Lebzeiten nicht so einen riesigen Erfolg wie Mascha Kaleko, aber ist auf jeden Fall auch eine deutschsprachige Lyrikerin der neuen Sachlichkeit, die sich auch mit dem Krustatopos eben sehr beschäftigt hat. Ne? Also alle, die sich interessieren, schaut gerne nochmal ein bisschen zurück, hört mal rein in die Folge von Lilli Grün, die hat es mir ja auch damals total angetan. Und da gab es dann tatsächlich oft Parallelen in der Lyrik, wo ich dachte, ach super, das ist vom Ton ähnlich, von den Gedanken ähnlich oder vom Thema. Also Lilli Grün auf jeden Fall auch nicht zu verachtende Vertreterin im Stil der neuen Sachlichkeit in der deutschsprachigen Lyrik, ne? Genau.
Vielleicht hat sie es ja auch nur deswegen gesagt, weil ich habe es halt gefunden, dass es die einzige aus Deutschland ist. Aber sie kommt ja eigentlich auch nicht aus Deutschland, deswegen ist das ja eigentlich auch schon falsch, ne? Weil Lilli Grün ist ja aus Österreich.
Richtig.
Mhm. Aber wenn wir das jetzt auf Mascha Kaleko beziehen, wo das ja gesagt wurde, ist es ja rein theoretisch auch nicht ganz richtig, weil gebürtig ist sie ja auch nicht aus Deutschland. Daher vielleicht ein bisschen schwierig an der Stelle, ne?
Das stimmt, da hast du recht. Also da gibt es dann doch die feinen Nuancen, wie man das jetzt bezeichnen möchte. Da hast du total recht. Ja, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Das stimmt, ja.
Also könnte ich mir vorstellen, dass deswegen vielleicht auch das jetzt für sie so die einzige ist, dass sie das aus der Perspektive gesehen hat. Aber dann wäre es halt auch zu hinterfragen, ja, wenn sie nicht gebürtig aus Deutschland, also wo fängt man da an, ne?
Ja, genau, auf jeden Fall.
Weil ich gehe da mit deiner Erklärung mit, weil es sind beides deutschsprachige DichterInnen und daher kann man da, finde ich, auch den Vergleich ziehen, weil sie haben auch beide auf Deutsch geschrieben, also.
Ja, auf jeden Fall. Wie war denn dein Eindruck? Fasst sie in ihrem Ton, in ihrem Stil, schafft sie das für dich, die Liebe zu fassen in ihrem zusammengestellten Band von Liebesgedichten?
Ah, das hast du schön gesagt. Ja. Ich musste jetzt auch, weil du hast gerade den Vergleich zu Kästner gezogen, sie wurde ja auch als weiblicher Kästner und weiblicher Ringelnatz bezeichnet, ne? Bin ja. Ich halt schon wieder so überhaupt nicht mit zufrieden mit diesem, so dieses, ja, da kommt mir immer kurz so ein kleiner Schauer, so, wenn ich sowas lese. Aber sonst gehe ich da komplett mit, dass das halt diesen Witz hat und ich bin ja eh auch für direkt und sachlich, wenn wir schon bei dem Thema sind. Ich bin ja gar nicht so der romantisch, also so, ja, so Romantik ist für mich halt nicht, dass ich nicht romantisch bin oder damit nichts anfangen kann. Es ist halt für mich immer ein Moment. Für mich gibt es da kein bestimmtes Symbol wie jetzt die Rose oder so, sondern es ist immer so ein Moment und ich finde, Romantik kann auch einen Witz haben, also kann auch Humor in sich tragen. Sowas finde ich zum Beispiel auch eher romantisch, ne? Wenn man jetzt irgendwie zusammensitzt und dann zusammen lacht und dann merkt, dass das jetzt wirklich die Person ist, dass man eigentlich in dem Moment mit keiner anderen Person lachen will, dann ist das für mich auch romantisch, ne? Und das kommt in ihren Gedichten tatsächlich auch ganz gut rüber. Ich würde von dir ganz gerne auch noch eins aus dieser Großstadt, also aus ihren frühen Werken, was dich so begeistert, gleich hören. Weil die Gedichte, die ich habe, also wenn das für dich okay ist, die Gedichte, die ich von ihr habe, die Liebesgedichte, sind schon sehr melancholisch, gehen sehr tief. Ich glaube, eins also geht auch auf ihr 15-jähriges Dasein ein als 15-Jährige und das geht auch manchmal sehr stark in diese sehr melodramatische Richtung, die man ja gerade als junger Mensch auch sehr stark verfolgt. Nicht, dass jetzt ältere Menschen nicht mehr diese starke Empfindung haben, aber man kennt es ja hauptsächlich aus der Schreibe von den Jüngeren. Und eins fand ich sehr schön, das ist mir tatsächlich auch irgendwie parat geblieben. Das kann ich auch gerne mal vorlesen, weil das ist auch relativ kurz. Und bin gespannt, was du da so zu sagst. Ich und du. Ich und du. Wir waren ein Paar. Jeder ein seliger Singular. Liebten einander als ich und als du. Jeglicher Morgen ein Rendezvous. Ich und du. Wir waren ein Paar. Glaubt man es wohl an die 40 Jahr? Liebten einander in Wohl und in Wehe.
führten die einzig mögliche Ehe, waren so selig wie Wolke und Wind, weil zwei Singulare kein Plural sind.
Und das fand ich tatsächlich nicht melancholisch und melodramatisch, sondern das ist genau dieses ganz klare, fern jeglicher Subtilität, so,
ja,
was wirklich diese Einfachheit einer gut funktionierenden Beziehung ausdrückt, dass jeder für sich noch allein existiert und man so am besten zusammen funktioniert. Jetzt habe ich auch aus Versehen gereimt. Und schon geht's los hier. Und das hat mich sehr angesprochen, weil das ja auch so eine Freiheit in sich trägt. Weil es wird ja gerne gesagt, sobald man in einer Beziehung oder verheiratet ist, dann ist man irgendwie gefangen. Ne? Das, für viele ist das ja irgendwie negativ konnotiert. Aber da sage ich ganz ehrlich, selber schuld, wer sich einsperren lässt. Ja. Das heißt es ja nicht, sondern das ist ja einfach, also die Beziehung entscheidet man ja zwar als Paar, aber auch jeder für sich. Und das heißt ja nicht, dass man sich selbst verraten muss oder nicht mehr man selbst sein darf, sondern man stimmt sich ja aufeinander ein. Und das, finde ich, bringt sie in diesem Gedicht sehr gut rüber. Also das hat mir wirklich gut gefallen.
Ja, genau. Finde ich auch, ja. Also es ist vielleicht eine überraschende Pointe am Schluss, ne? So?
Ja, genau.
Aber ich stimme da auch total zu und es passt auch gut, weil, also zu Mascha und ihrem Mann passt es auf jeden Fall gut, weil halt beide wirklich auch ihre Leben für sich hatten, aber sie hatten eben auch eine große Schnittmenge. Sie standen wirklich täglich in Kontakt, wenn Mascha auch sehr lange verreist war oder ihr Mann auf Tournee, standen sie immer im Kontakt und das war ganz wichtig und haben sich einfach auch unterstützt, ne? Dieses Unterstützende, aber eben dann trotzdem so eine leidenschaftliche Liebe, aber vernünftig unter die Lupe genommen, kann man vielleicht sagen. Ne? Also gesagt, diese beiden Dinge vereint, das steckt ganz gut in dem Gedicht, finde ich auch. Ja, sehr schön. Ja.
Hast du auch eins für mich?
Ich habe tatsächlich hier nur die Biografie vor mir liegen. Ich habe aber noch ein Gedicht rausgesucht, was ich super lustig fand und sehr, sehr passend für unseren Podcast.
Echt?
Beziehungsweise eine Strophe davon, die ich richtig cool fand. Und zwar geht es da um die Frau in der Kultur. Okay, da gibt es ein, cool, ein sehr schönes Gedicht von ihr, wo ich wirklich lachen musste. Und ich dachte so, ja, also es ist sonst nie wirklich ein Thema für sie, dass sie eine Frau ist im Literaturbetrieb. Also das ist nicht so, dass sie das hervorheben würde oder ständig irgendwie erwähnt oder so. Und es ist auch wirklich sehr eindrucksvoll gewesen für mich, dass sie ja zum Beispiel auch in der Emigration, um es voranzubringen, auch von Amerika aus ihr Schreiben und wieder da auch wieder was zu verkaufen. Sie ist wirklich nach außen gegangen. Sie hat ihre Bücher an die ganz Großen geschickt, an Thomas Mann, zum Beispiel auch an Albert Einstein und so weiter. Und die haben ja auch alle sehr wohlwollend geantwortet und waren wirklich auch alle ganz begeistert von ihrer Lyrik. Und ja, sie war wirklich auch eine sehr, sehr gute Geschäftsfrau und hat sich eben sehr für ihre Kunst eingesetzt. Und deshalb fand ich das auch so witzig, dann doch mal auf so ein Gedicht auch von ihr zu stoßen, wo sie eben bewusst die Rolle einer Frau in der Kultur zu ihrer Zeit beschreibt. Das kann ich hier kurz nochmal vorlesen.
Ich möchte an der Stelle kurz erwähnen, dass Sarah unsere Postkarte, unsere wunderschöne Postkarte als Lesezeichen nutzt.
Ja, nur für dich, dass du das jetzt siehst und nochmal betonst, genau. Ja, ich habe tatsächlich noch ein paar wenige zu Hause und das schien mir jetzt hier sehr passend, genau. Ein Auszug aus dem Gedicht, die Leistung der Frau in der Kultur. Zu Deutsch, die klägliche Leistung der Frau. Meine Herren, wir sind im Bilde. Nun, Wagner hatte seine Cosima und Heine seine Mathilde. Die Herren vom Fach haben allemal einen vorwiegend weiblichen Schatz. Was uns Frauen fehlt, ist des Künstlers Frau oder gleichwertiger Ersatz. Mag sie auch keine Venus sein, mit lieblichem Rosenmund, so tippt sie die Manuskripte doch fein und kocht im Hintergrund. Petrarchas Seele, weltentrückt, ging ans Sonette stutzen, ganz unbeschwert von Pflichten wie etwa Gemüse putzen. Gern schriebe ich weiter in dieser Manier, doch muss ich, wie stets, unterbrechen. Mich ruft mein Gemahl. Er wünscht mit mir, sein nächstes Konzert zu besprechen. Super, ne?
Super. Ja.
Herrlich.
Ach, großartig. Das gibt's doch alles, ja, sehr gut wieder, ne?
Total, total. Also muss man jetzt auch sagen, wir hatten ja auch schon mal Marlene Haushofer, die tatsächlich hauptberuflich Hausfrau war, so war Mascha jetzt nicht. Deshalb fand ich das jetzt irgendwie auch witzig, dass sie dann doch mal in diese Rolle nochmal schlüpft. Ansonsten, wie gesagt, war immer Essen gehen und Nachtleben angesagt. Und ja, dann gab es dann eben doch auch eine Phase, wo sie doch mehr ans Haus gebunden war und an die häuslichen Pflichten mehr als ihr lieb war. Und dann nehme ich mal an, ja, ist dann eben sowas dabei rausgekommen als künstlerische Adaption davon, fand ich ziemlich witzig, ja.
Ja, auch diese Selbstironie am Ende, ne?
Also das, ja.
Also erst diese wirklich Kritik und was es eigentlich braucht und dann, naja, jetzt muss ich aber auch los, weil ruft mich es. Es gehört ja auch was dazu, dass man über sich selbst, sage ich mal, witzeln kann, auch wenn es auf eine ironische Art und Weise ist. Das finde ich immer sehr charmant. Das mag ich.
Ja, auf jeden Fall. Was ich auch noch erwähnen wollte, ist, dass ja, das nicht nur so erschreckend ist, dass sie keine Preise bekommen hat für ihr Werk und für ihr ja sehr fleißiges Wirken. Es hat ganz, ganz lange gedauert, bis sie als Autorin in Literaturlexika aufgenommen wurde oder in ja einschlägige Nachlesewerke, den Literaturkanon betreffend. Und einer, der sich dafür eingesetzt hat, dass das eben noch nachgeholt wird, war tatsächlich Marcel Reich-Ranicki. Der hat sie sehr verehrt und sehr geschätzt. Das fand ich auch ganz beeindruckend. Das war mir so auch nicht bewusst. Aber ja, in den 90er Jahren war es dann soweit, dass sie den ein oder anderen kleinen Eintrag mal bekommen hat. Auch Wahnsinn, also dass dann wirklich, ja, das so eine Zeit lang verloren ging, obwohl sie eben zu Lebzeiten so wahnsinnig erfolgreich war. Also auch ganz interessant nochmal so.
Naja, so 30 Jahre später kann man das ja mal machen, ne?
Genau, ist dann wieder eine Zeit lang einfach verloren gegangen und ja, schön, dass man heute wieder so viele Zusammenstellungen von ihr kaufen kann oder auch die ursprünglichen Bücher gibt's auch oder eben dann so neue Zusammensetzungen von einzelnen Gedichten. Also da ist sie ganz gut vertreten und ich bin tatsächlich sehr gespannt, denn ich habe ein bisschen mitgerechnet und nächstes Jahr ist ihr 50. Todestag und da erwarte ich auf jeden Fall ein Tamtam und ein großes Kavum. Da bin ich mal gespannt, ob man damit was Schönes rechnen darf.
Das heißt, wir haben die Folge jetzt zu früh aufgenommen.
Ja, verdammt, ja.
Ich denke mal, wir finden bestimmt Gelegenheit, darauf nochmal Bezug zu nehmen. Also das haben wir ja bis jetzt irgendwie immer geschafft. Wir haben ja immer irgendwelche Parallelen oder Synergien zu vorherigen Folgen gefunden. Also ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin.
Auf jeden Fall. Die wird dann auf jeden Fall auf allen Social-Media-Kanälen von uns täglich verlinkt im nächsten Jahr, im 50. Todesjahr. Genau.
Jeden Tag.
Ich habe noch ein kleines Schlusswort, was ich super passend finde einfach. Und zwar hat die Autorin Eleonore von Planta gesagt in den 70er Jahren, die Leser von 1974 kommen und probieren die Gedichte von 1934 an und sie passen ihnen wie nach Maß. Das hat sie über Maschas Gedichte gesagt. Und ich finde, da kann man auch die 1974 einfach mit 2024 ersetzen und liegt auch immer noch richtig. Von daher schön Mascha Kaleko lesen.
Wunderbares Schlusswort. Dann hoffen wir natürlich auch, dass euch die Texte genauso gut passen wie uns heute. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt. Mir hat es mega Spaß gemacht und bin wieder ein kleines bisschen schlauer geworden. Jedenfalls bilde ich mir das ein. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch Spaß dabei hattet. Wir hoffen, dass euer Wissensdurst nach Mascha Kaleko wenigstens, ja, soweit es geht, soweit es uns möglich war, gestillt wurde. Ich glaube, Sarah hat das par excellence gemacht. Also ich bin zufrieden.
Vielen Dank, und, das freut mich.
Und genau, bestenfalls habt ihr jetzt ja auch Lust, euch mal eines der Bücher zu schnappen, die Mascha Kaleko geschrieben hat und euch mit ihrem Werk zu befassen. Die werden wir euch natürlich entsprechend in den Shownotes verlinken und die findet ihr eben da. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu unserer nächsten Autorin. Und da kann ich in dem Sinne gerade gar kein Zitat bringen, weil das ein bisschen schwierig ist. Weil, was ich verraten kann, wir wandern wieder in den Norden. Wir befinden uns wieder in der Gegenwart. Und es wird sehr bildlich und wir werden wahrscheinlich auch eine Triggerwarnung brauchen. Also es wird wieder etwas krasser in der nächsten Folge. Und ich freue mich da aber schon sehr drauf, weil die Autorin mich auch schon eine ganze Weile begleitet, weil das Buch von ihr habe ich über eine sehr, sehr liebe Freundin bekommen, die mir diese Autorin mal empfohlen hat. Und deswegen wird es jetzt Zeit, sie vorzustellen.
Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Sehr gut.
Und in diesem Sinne, ja, besucht uns doch auch noch an diesen jetzt immer noch sehr warmen Tagen weiterhin auf unseren Social-Media-Kanälen. Schreibt uns nette Nachrichten, nur nette Nachrichten bitte. Vielen Dank für alle, die sich so fleißig beteiligen und uns ja Empfehlungen schicken und uns auf Instagram folgen und auf Facebook und uns E-Mails schreiben. Also macht das einfach weiter. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Sommerabendtag, je nachdem, wo ihr gerade seid, und sagen auf Wiederhören. Bis dann, eure Marianne
und eure Sarah. Bis bald. Tschüss.